Vielen Dank, Celine.
Ja, ihr Lieben, wer erinnert sich noch an seine erste große Liebe? Sei es nun erfüllt oder nicht erfüllt. Ja, ich glaube, das geht einem nicht aus dem Kopf. Vielleicht ist das jetzt für den einen oder anderen gar nicht so ein leichtes Thema. Wenn sich das nämlich vielleicht nicht erfüllt hat und da irgendwie noch was offen geblieben ist. Aber ich denke, ihr wisst, glaube ich, alle, wie sich das mal so angefühlt hat. Wenn man den Angebeteten oder die Angebetete irgendwo sieht und plötzlich wird der Hals rot, steigt vielleicht noch ein bisschen weiter, Herzklopfen. Gibt so bestimmte Reaktionen, die dann vielleicht kommen. Vielleicht hat der ein oder die andere heute sogar das Glück, und die erste große Liebe sitzt neben euch hier in der Gemeinde. Das wäre natürlich schön und manche nehmen sich schon an die Hand. Ja, ich glaube, wir könnten noch Valentinstag feiern heute. Ja, sehr schön. Euch ist nur zu beglückwünschen, ne, wenn das so ist. Aber es gibt natürlich auch die anderen und eigentlich ist das, glaube ich, eher selten, dass die allererste große Liebe auch das ist, wo es später dann so weitergeht. Und bei vielen ist es vielleicht Vergangenheit, so das mit der ersten großen Liebe. Manch einer ist wahrscheinlich auch Single hier unter uns. Vielleicht gibt es auch Schwierigkeiten in der Beziehung. Man ist getrennt, es ist alles andere als einfach. Aber es ist schon interessant, wenn man so bei Facebook mal guckt, wie schnell sich auch so ein Beziehungsstatus da manchmal ändert. Also heute geht das, glaube ich, ganz schnell. Das ist ein Knopfdruck. Und vorher war man noch verheiratet. Dann plötzlich heißt es, es gibt so eine Bemerkung, es ist schwierig. Auch interessant. Es ist schwierig. Auch eine Aussage, ne? Ja, wie dem auch sei, die erste große Liebe, ich denke, an die erinnert man sich schon ein Leben lang, sei es erwidert oder nicht. Für manch einen kann das auch so ein bisschen zum Problem werden, wenn man dann später immer noch so vergleicht und besonders dann, wenn einen die erste große Liebe verlassen hat. Ich glaube, das ist, kann wirklich etwas in einem machen, was ja auch Verletzungen nach sich zieht, wenn man abgelehnt worden ist, wenn man verlassen wurde. Da sind manchmal tiefe Verletzungen auch da. Aber wie ist das? Kennt ihr vielleicht auch das Gefühl, mal von Gott verlassen zu sein? Darum soll es heute auch ein Stück weit gehen, von Gott verlassen zu sein. Ich habe einen Text aus dem Buch Jesaja mitgebracht, der heute so als Schriftlesung auch heute in vielen Gemeinden so gepredigt wird oder zumindest gelesen wird. Und ich fand ihn so ganz spannend, weil da so manches auch darüber gesagt ist. Ich habe den so ein bisschen aufgeteilt, damit es spannend bleibt. Ich lese ihn mal. Ein alter Text natürlich, 600 Jahre vor Christus. Da schreibt Jesaja: Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib. Und das Weib deiner Jugendzeit, wie könnte es verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Ihr könnt euch sicher denken, dass das danach weitergeht, aber ich lasse das trotzdem erstmal bis hierhin stehen, so diese Spannung, weil ich das doch interessant finde. Manche haben eine Bibel und lesen schon weiter, ja, es gibt ein Happy End. Aber bis hierhin finde ich das schon mal interessant. So bei allem, was auch nachher in dem Text positiv dasteht, ist es doch etwas, wo wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Eine neuere Übersetzung, die Hoffnung für alle, schreibt hier: Nur für kurze Zeit habe ich dich verlassen, im Zorn habe ich mich einen Augenblick von dir zurückgezogen. Und ich fand das nochmal so einen spannenden Gedanken. Ja, wie passt das denn eigentlich mit unserem Gottesbild zusammen? Ne, dass Gott auch ein Gott ist, der einen vielleicht mal verlassen kann? Der irgendwie mal fern erscheint, irgendwie doch so ein bisschen ungewöhnlicher Gedanke, wenn wir doch so das Bild vor Augen haben, dass Gott immer da ist und dass er immer liebt und wir auch immer umkehren können. Und hier steht, ich habe dich einen Augenblick verlassen und ich möchte das gerne mal auch ernst nehmen, was hier dasteht. Und gibt es sie vielleicht wirklich, die Menschen, ich sag mal so, die von allen guten Geistern verlassen sind? Ich denke, wenn wir darüber sprechen jetzt hier, auch von diesem, ja, ist ja ein Gleichnis, von diesem Gleichnis her, dann müssen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer einsteigen, auch in das Bild, das Jesaja hier zeichnet. Nämlich das Bild ist ja das Bild eines Bräutigams und einer Braut. Hier bei Luther wurde das so altdeutsch mit Weib übersetzt, ist nicht mehr so ganz gendermäßig, glaube ich, heute, wie man das aussprechen würde. Aber so wird das Bild, ja, dieses Bild durchzieht auch die ganze Bibel, das Bild von der Braut und dem Bräutigam. Gott so als Bräutigam, die Braut, das Volk Israel, so ist das hier auch zunächst gemeint. Und ja, ich habe hier mal so einen Ehemann mitgebracht, ist glaube ich von der Torte, kann man sich bestellen. Das ist dadurch etwas neutraler, ne? Ich habe jetzt keinen von euch da genommen. Aber das ist jetzt so das Bild eigentlich, Gott als der Bräutigam oder Jesus und dann das Volk Israel als Braut oder eben die Gemeinde als Braut, so wird das im Neuen Testament auch oft aufgegriffen. Wir lesen davon Jesus als dem Bräutigam und der Gemeinde als Braut und schon das erste Wunder, das Jesus im Johannesevangelium tut, ist ja eine Hochzeit, auf die er eingeladen ist. Und manche sagen, das ist wie so eine Ouvertüre, weil das gerade bei Johannes als erstes dasteht. Ja, jetzt ist Hochzeit, jetzt ist Hochzeit und der Messias spendet sogar Unmengen von Wein für dieses Fest, das jetzt anbricht. Da wird dieses Bild auch nochmal deutlich. Und an anderer Stelle wird Jesus mal gefragt und seine Jünger von den frommen Leuten da in der Umgebung, sag mal, hör mal Jesus, wie ist das eigentlich hier bei euch? Also alle anderen fasten hier, so die anderen Religionen fasten, die Juden fasten, die Pharisäer sogar zweimal die Woche, sogar die Jünger von Johannes dem Täufer fasten, warum fastest du denn nicht? Und da entgegnet Jesus auch mit so einem Wort, und sagt, ja, was sollen denn die Hochzeitsgäste fasten, wenn der Bräutigam da ist? Ne, da merken wir, dieses Bild durchzieht die ganze Bibel. Auch hinten an der Offenbarung lesen wir das nochmal, das heißt, der Geist und die Braut, sie sprechen, kommen, sie laden ein. Genau, Jesus als der Bräutigam. Für uns Christen vielleicht ein gängiges Wort, aber dadurch hat das auch so ein bisschen an Schärfe verloren, dieses Wort. Denn das war schon ein sehr provokatives Wort, wenn Jesus sich hier als der Bräutigam bezeichnet. Für uns klingt das erstmal so schön romantisch, wir haben eine Hochzeit vor Augen. Aber das Wort Bräutigam damals war eigentlich nur für Gott vorbehalten. Also nicht mal der Messias, also von dem man erwartete, dass er irgendwann kommt und die Welt erlöst, nicht mal der durfte sich Bräutigam nennen, sondern das war einzig und allein im Alten Testament, das einzig und allein ein Bild für Gott selbst. So heißt es auch hier, er ist dein Mann, der überall Gott genannt wird. So steht es ja auch in unserem Text. Und wenn Jesus sich jetzt hier, ich sag mal so, anmaßt, der Bräutigam zu sein, und wenn er bei dieser Fastenfrage so toll kontert und sich selbst als Bräutigam bezeichnet, dann ist das eigentlich schon eine Riesenprovokation. Und er sagt im Grunde hier schon selbst, ja, jetzt ist Gott hier selbst mitten unter euch. Gott ist Mensch geworden. Und Gott hat es nicht ausgehalten, er sucht seine Braut wieder. Dieses Weib seiner Jugendzeit, wie das hier genannt wird. Er sucht seine erste Liebe wieder, die ihm weggelaufen ist. Gott ist Mensch geworden, ja, um seine Braut wieder zu sich zu holen. Das sehen wir uns gleich noch an. Ja, aber so eine Ehe ist ja auch etwas Besonderes. Und wenn die Beziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde, vielleicht können wir auch sagen, zwischen uns und Gott, ich glaube, das Bild kann man übertragen, wenn das wie so eine Ehe bezeichnet oder beschrieben wird, dann sollte man mal überlegen, was sind da so die springenden Punkte. Und ich habe mal zwei rausgesucht. Das eine natürlich, es ist etwas sehr Intimes und etwas sehr Persönliches, so eine Ehe. Und die Gefühle, die kennen wir, die Gefühle der ersten Liebe, das Herzrasen, das Rotwerden. Und vielleicht hat manch einer auch solche Hochzeiten erlebt, vielleicht auch, als er zum Glauben gekommen ist. Das gibt es durchaus auch, dass wenn Menschen das erstmalig so kapieren, dass da ein Gott ist, der mich liebt, dass man plötzlich quasi auch Herzrasen bekommt und das einfach nicht mehr für sich behalten kann und auch will. Und einfach so jetzt sagt, ja, jetzt bin ich mit Gott unterwegs, so wie man einen Ehering hat und der deutlich macht, ja, jetzt bin ich verheiratet. Das ist so das eine, das Intime, das Persönliche, was so diese Beziehung ausmacht. Und das andere ist natürlich, auch wenn wir uns das Bild angucken, dass Ehe auch immer eine Entscheidung ist. Es ist ein Bund. Wir sprechen ja heute auch immer noch von dem Ehebund. Auch bei Gott hören wir immer wieder von Bünden, die er schließt. Und auch das, ne, ist so ein Bund. Und so ein Bund, der bedarf immer auch der Entscheidung. Gott zwingt ja niemanden. Und bei uns, ich sag mal so, bei den Trauungen wird im Grunde zu diesem Bund, zu dieser Bestätigung noch so eine kleine Formel oftmals beigefügt. Eigentlich gehört sie dazu, dass man nämlich sagt, in guten wie in schlechten Tagen. In guten wie in schlechten Tagen. Habe ich meiner Frau auch mal versprochen. Und sie mir. Und ihr vielleicht euch auch, wenn ihr verheiratet seid. Aber das macht ja auch deutlich, dass, ich sag mal so, Gefühle sich verändern können. Gefühle vielleicht auch nachlassen können und vielleicht auch im Laufe eines Lebens es mehr auch zu dieser Entscheidung wird, ja, wir haben uns füreinander entschieden. Und irgendwann merkt man ja, wie wertvoll das eigentlich auch ist. Auch bei allen Schwierigkeiten, die da sind. Aber auch zu diesem Bund zwischen Gott und uns bedarf es einer Entscheidung. Gott zwingt uns nicht. Aber von ihm aus ist die Entscheidung schon getroffen. Er sagt ja zu uns, er möchte uns und er sucht uns wie so ein verlassenes Weib der Jugendzeit, sage ich mal hier, um mit dem Text zu sprechen. Und es liegt an uns auch, ob wir darauf einsteigen, ob wir das wollen. Und ich sage es mal anders, du bist bereits Gottes große erste Liebe. Du bist bereits Gottes große erste Liebe, für die er alles stehen und liegen gelassen hat, ja, für die er sogar in den Tod gegangen ist. Aber wie ist das nun mit dem, mit unserem Gefühl hier der Gottesverlassenheit, die er ja tatsächlich auch angesprochen ist, als eine Tatsache, ne, dass Gott sich anscheinend tatsächlich auch mal zurückzieht oder wir das zumindest so erleben. Und hier heißt es zwar für eine kurze Zeit, aber anscheinend gibt es das tatsächlich und vielleicht hat der ein oder andere das auch schon mal so erlebt. Ich denke auch noch mal so an dieses Beispiel, wo Jesus im Boot schläft, ist für mich auch immer so etwas, ne, wo so ein großer Sturm tobt und die Jünger sind da und Jesus, der schläft hinten ganz gemütlich im Boot und sie fragen sich, Herr, was ist los? Ne, also manchmal hat man das Gefühl, dass Gott schweigt. Und in der Geschichte Gottes so mit seinem Volk Israel gab es das auch immer wieder, dass Gott sich zurückzog. Übrigens immer dann, wenn Kriege kamen, war es eigentlich ein Resultat dessen, dass Gott sich zurückgezogen hat. Gott hat eigentlich nie Kriege angezettelt, das haben die Menschen gemacht. Aber Gott hat sich manchmal zurückgezogen. Und in der Regel war das dann, wenn das Volk sich auch von Gott abgewendet hat, wenn es sich aus diesem Bund losgelöst hat, wenn es gemeint hat, naja, wir brauchen Gott nicht. Oder wir nehmen doch lieber die anderen, die sind doch viel praktischer, viel deutlicher, die Götter der Völker. Und so ist das, denke ich, es ist eine Erklärung, es ist nicht alles, aber es ist vielleicht eine Erklärung, so wie wir das in der Bibel öfter lesen, auch schon im Garten Eden, als der Mensch sich von ihm trennt. Es ist die Entscheidung des Menschen, in dem Bund zu bleiben. Und wenn das nicht passiert, dann hat das Folgen. Und das lesen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel und das sehen wir auch in diesen Tagen. Wenn wir uns gegen ihn entscheiden, wenn wir meinen, es ohne ihn zu können oder wenn wir gar selber meinen, Gott zu sein, dann kann es durchaus sein, dass Gott manchmal schweigt. Und das gibt es tatsächlich, auch diese Gefühle der Gottverlassenheit. Und wisst ihr, was ich so tröstlich finde? Wenn ich jetzt so an die Passionszeit denke, vielleicht hat es bei euch auch schon geklingelt, aber Jesus selbst hat das ja auch erlebt. Diese Gottverlassenheit am Kreuz. Da hat er das wirklich in seiner tiefsten Stunde, und für mich ist das wirklich die tiefste Stunde seines Lebens. Wir müssen überlegen, Jesus hat sich nie selbst von Gott gelöst. Er hat sich nie von Gott getrennt. Und trotzdem musste er diese Gottverlassenheit erleben, weil alle Schuld auf ihm lag und Schuld und der heilige Gott eben nicht zusammenpassen. Und da lese ich uns mal diese kurze Episode aus dem Matthäusevangelium. Und von der sechsten Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Eli, Eli, lama asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss. Ja, was heißt das? Für mich heißt das, dass Jesus das auch erlebt hat. Jesus ist quasi mit eingestiegen auch in unsere Gottverlassenheit. Er ist da wirklich ganz Mensch gewesen und hat das genauso gespürt, so wie wir das vielleicht in manchen Situationen auch spüren. Er hat aber mit uns ja dieses Gefühl der Gottverlassenheit geteilt. Und Gott selbst hat von sich aus dort noch einmal den Bund erneuert, seine Liebe bekräftigt. Und hier wird deutlich, dass Jesus gestorben ist, damit, ne, als der Vorhang zerriss, sein Bild dafür, dass der Weg zu Gott jetzt frei ist. Ja, und diese Verlassenheit, die Jesus selber erlebt hat, die wir vielleicht auch kennen, die wird in unserem Jesaja-Wort hier in ein rechtes Verhältnis gerückt. Also die Verlassenheit wird in eine Relation gebracht. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch so im Ohr habt. Also hier heißt es eigentlich, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Ich habe ja bewusst da Schluss gemacht. Denn es geht eigentlich sehr positiv weiter. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Habt ihr diese Relation? Verlassenheit, einen kleinen Augenblick. Sei es, dass du dich wegbewegt hast, sei es aus unerklärlichen Gründen, die wir auch nicht erklären können und brauchen. Das Verhältnis ist das Verhältnis zur Ewigkeit. Ein kleiner Augenblick zur Ewigkeit. Und doch kann so ein kleiner Augenblick ja sehr, sehr lang sein. Ich sage immer gerne, wir erleben Zeit ja auch sehr unterschiedlich. 20 Minuten beim Zahnarzt können sehr, sehr lang wirken. 2 Wochen Urlaub dagegen können manchmal im Flug vergehen. Wir erleben Zeit da sehr unterschiedlich. Und deshalb so ein kleiner Augenblick, so eine kurze Phase der Gottverlassenheit, die kann manchmal sehr, sehr lange wirken, wie so ein langer schwarzer Tunnel, der auch nicht aufhören will, wo man kein Licht am Ende sieht und doch irgendwie durch muss. Und ich denke, es gibt, wie gesagt, 2 Gründe. Das eine kann sein, dass es daran liegt, dass wir uns vielleicht selber entfernt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch das Unerklärliche, was wir auch nicht erklären können oder müssen, wie bei einem Hiob, dem unsägliches Leid passiert ist, obwohl er eigentlich ein frommer Mann war. Und das brauchen wir dann auch nicht erklären. Entscheidend ist hier, dass für beide dieses Verhältnis gilt, ne, dieser kleine Augenblick. Augenblick heißt ja ein Augenzwinkern, das ist ein Augenblick, im Vergleich zur Ewigkeit, zu der ewigen Liebe, mit der Gott uns liebt. Und das ist ein nächster Gedanke dazu, das erste von Gott verlassen, jetzt auf Gott verlassen. Und da wollen wir nochmal zurück zur ersten großen Liebe. Wer erinnert sich noch an Liebesbriefe? Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Ihr müsst mir gleich mal erklären, wie das heute funktioniert. Aber früher war das doch so, da gab es solche Briefe und da drin war dann meistens bei uns ein Multiple-Choice-Bogen. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Habt ihr solche Briefe auch gekriegt? Ja, das ist klasse. Vor allen Dingen kann man sich noch so Optionen offen halten dabei. Ne? Ja, aber ich fand das auch nochmal so ganz interessant. Wenn das Kreuzchen jetzt bei Nein ist, oh, das ist natürlich blöd. Ne? Also dann, aber man muss sagen, dann sind die Dinge auch eigentlich klar. Ne? Also dann, okay, dann bin ich nicht das Beuteschema, oder wie man das heute nennt. Passt vielleicht nicht so. Wenn das Kreuzchen bei vielleicht ist, dann muss man sagen, da ist noch ein bisschen Hoffnung da. Ne? Da klopft das Herz noch ein bisschen. Und bei ja, wow, dann guckt man, dass man sich verabredet. Ist immer interessant, wie dann die Blicke nach solchen Briefen nachher so weitergehen in der Schule. Wie ist das eigentlich heute? Gibt es sowas noch? Oder ist das heute per WhatsApp? Gibt es da auch, da kann man auch so Ankreuzmöglichkeiten wahrscheinlich machen. Ne? Das ist wahrscheinlich noch viel besser. Wie? So Umfragen gibt es auch mit Ja, Nein, vielleicht und so, habe ich auch schon gesehen. Genau, dann wissen es vielleicht alle nachher in der WhatsApp-Gruppe. Naja. Aber was ich euch sagen möchte, Gott hat solch einen Liebesbrief geschrieben an uns. Die ganze Bibel ist eigentlich ein dicker Liebesbrief, wo immer wieder deutlich wird, ja, die Menschen sind abgehauen und Gott läuft ihnen aber immer wieder nach, wie der ersten großen Liebe. Sein Kreuz ist ganz dick bei Ja gemacht. Es gibt ein Buch von Max Lucado, das hat den schönen Titel 3, Vers 16. Klingt erstmal mysteriös für Leute, die die Bibel nicht so kennen. 3, Vers 16. Aber was er damit meint ist, also wer noch nie in der Bibel gelesen hat, vielleicht ist jemand hier, der noch nie so richtig in der Bibel gelesen hat, der das vielleicht so zum ersten Mal jetzt auch hört, da rät Max Lucado, ja, fang doch mal bei Johannes 3, Vers 16 an. Denn da steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Damit kannst du beginnen. Das ist die Grundlage. Das ist Gottes Liebesbeweis an uns. Er ist sogar für uns in den Tod gegangen. So sehr liebt er uns. Und er nahm das auf sich, was wir eigentlich verdient hätten. Und er schenkt uns die Möglichkeit eines neuen Lebens bei ihm. Wenn wir ja in seine offenen Arme umkehren, in unserem Text ist auch ein Ruf zur Umkehr, werden wir gleich noch sehen. Ich habe das ja so ein bisschen aufgeteilt. Kommt zurück in die offenen Arme Gottes. Und das gilt für jeden von uns. Ich glaube, wir entfernen uns immer wieder auch im Alltag von Gott. Und da stehen Dinge im Weg, die er vielleicht nochmal wieder brechen muss manchmal, wenn unser Stolz da irgendwo im Wege steht oder Zorn oder wenn irgendwelche anderen Dinge kommen. Ich glaube, für uns ist es auch immer wieder dran, umzukehren. Ja, aber die Bibel ist durchzogen von solchen Liebesbekundungen an seine Menschen. Und das sind Versprechen, auf die wir uns verlassen können. Das ist erstmal das Entscheidende. Und diese kleinen Momente der Gottverlassenheit, die stehen eigentlich kaum im Verhältnis zu dem, was Gott eigentlich bereit hat, was er verspricht in der Ewigkeit, aber auch jetzt schon. Hier in unserem Text, ich bringe ihn uns nochmal ganz in zwei Teilen, da sind eigentlich so zwei große Versprechen drin. Ich lese sie uns hier noch einmal. Und das Weib der Jugendzeit, wie könnte es verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich wieder sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Das kann man für sich ganz persönlich nehmen. Und das nächste geht es weiter. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Auch hier natürlich ist erstmal das Volk Israel gemeint, aber ich denke, die Bibel ist so aktuell, dass wir auch diese Sachen ganz persönlich nehmen können, weil das ja Eigenschaften Gottes ist. Dieser Gott will sich mit ewiger Gnade über uns erbarmen. Das hat er geschworen, heißt es hier. Also da steht felsenfest. Und da wird wahrscheinlich in unserem Leben noch alles Mögliche passieren. Aber felsenfest gilt, dass die Liebe da ist und sein Erbarmen da ist. Und das sind keine billigen Versprechungen, sondern das ist etwas ganz Kostbares. Gott hat es sich was kosten lassen. Und das wird in einem Buch deutlich, ich weiß nicht, wer das kennt, von Dietrich Bonhoeffer. Eines der bekanntesten Bücher ist das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Das muss man eigentlich mal gelesen haben. Und das fängt mit einem sehr steilen Satz an. Da sagt er nämlich, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Da muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was er damit meint. Billige Gnade, ich habe sie ja sogar hier, glaube ich, genau, ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Was will er damit sagen? Billige Gnade, das ist, ich sag mal, Gnade als Schleuderware. Gnade, die nichts kostet. Also im Gericht ist es ja so, dass Gnade schon, etwas kostet. Eigentlich stände dem was zu, was er aber nicht bekommt. Gnade als verschleuderte Vergebung, einfach so, billig. Darüber hat sich Bonhoeffer Gedanken gemacht. Und hat sich auch überlegt, wie in unserem Abschnitt, eigentlich ist das ja hier bedingungslos. Ist das dann billig? Nee, weil Gott, kann Gott ja gar nichts zurückgeben eigentlich. Er wirbt um uns, wir sind ihm abhanden gekommen. Und hier heißt es trotzdem, will er ewig gnädig sein. Ist das nicht billige Gnade? Ich würde sagen, sie ist nicht billig, aber sie ist bedingungslos. Wir können ihm nichts bringen. Sie ist bedingungslos, aber auch teuer. Denn sie hat das Blut Jesu gekostet, letztendlich. Und insofern ist sie beides. Sie ist bedingungslos und sie ist teuer. Aber Bonhoeffer beschreibt dann auch, das Buch heißt nicht umsonst Nachfolge, dass daraus etwas folgt. Wenn ich diesen Liebesbrief sehe und dass der bei Ja dick angekreuzt ist, da kann ich eigentlich auch nur noch mein Ja dazugeben. Und dann beginnt Nachfolge. Das ist das, was Bonhoeffer auch so beschreibt in seinem Buch. Und er hat das auch gelebt mit seinem Leben, das wissen wir. Und es ist so, ne, die Beziehung zu Gott, ja, sie steht da als Angebot und ich kann einsteigen drauf. Und manchmal heißt das dann auch Altes verlassen, also umkehren. Umkehren heißt ja, dass ich einen Richtungswechsel vornehme. Und Umkehr ist nicht nur etwas, ich sag mal, für Nichtchristen, die dann plötzlich Christen werden, sondern Umkehr ist auch eine Übung für uns, jeden Tag wieder neu. Und deshalb als Konsequenz daraus, ja, das steht jetzt hier schon, ist gut, Altes verlassen. Den Text lese ich uns gleich nochmal. Es ist so, wenn Gott uns zurückholen will, wenn wir zurückkommen sollen in die Arme Gottes, sind wir ja irgendwo. Und wir sind im Moment ja in dieser Distanz. Und Umkehr heißt immer zurückzukommen, auch in die liebenden Arme Gottes. Diese erste große Liebe, mit der Gott uns liebt. Und ich weiß nicht, was bei euch so dran ist, wo es vielleicht heißt, naja, da muss ich vielleicht mal wieder umdenken oder umkehren. Es ist im Grunde dann eine Konsequenz auf die Liebe Gottes. Wenn ich weiß, ich bin geliebt, dann muss ich nicht mehr zornig sein. Dann muss ich nicht mehr dieses oder jenes. Jeder hat die Möglichkeit, umzukehren und sich auf das Neue auszurichten. Und vielleicht gibt es dann wieder auch Herzklopfen, wenn wir uns da neu erfrischen lassen. Und vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, boah, ich habe eigentlich so diese Sehnsucht danach, auch diese erste Liebe wieder zu spüren. Vielleicht ist es abhanden gekommen bei euch. Oder vielleicht seid ihr erstmalig hier und sagt, das habe ich ja noch nie so gehört. Dann lade ich euch jetzt ein, indem ich euch das zuspreche, dass ihr das für euch nochmal so neu innerlich festmacht. Und das für euch nochmal ganz persönlich annehmt, was hier steht. Wenn du willst, gilt dir das jetzt ganz persönlich. Du kannst auch die Augen schließen, während ich dir das vorlese. Der Herr ruft dich zu sich zurück und sagt dir ganz persönlich: Nur für kurze Zeit habe ich dich verlassen. Ich will dich wieder zu mir holen, denn ich liebe dich immer noch. Im Zorn habe ich einen Augenblick mich von dir zurückgezogen, doch ich habe Erbarmen mit dir und meine Liebe wird nie mehr aufhören. Das verspreche ich, der Herr, dein Erlöser. Und heute schwöre ich bin nicht mehr zornig auf dich. Ich werde dir nicht mehr drohen. Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Amen. Wir hören oder singen ein Lied von Danny Platt. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber ich habe gesehen, das passt ganz gut dazu.